Herzlich willkommen beim Level Up Talks Podcast, dein Podcast für Inspiration, Motivation und persönliche Entfaltung. Denn du hast Potenzial.
Hallo und herzlich willkommen bei Level Up Talks. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt hier bei unserem Podcast vom Level Up e.V. Wir haben heute wieder einen tollen Gast für euch vorbereitet, den ich euch gleich anmoderieren möchte. Wir haben heute Michael Radomski zu Gast und das Kapitalmagazin titelte: Michael Radomski nutzte das Ende eines der letzten Monopole in Deutschland und wurde damit zum Millionär. Das ist auch das Thema, dem wollen wir uns heute widmen. Quasi die perfekte Welle, als kleiner Witz. Was wir heute mitnehmen können, was denke ich ganz wesentlich ist dabei, ist die Frage, wie schaffe ich den Sprung aus dem Konzern? Mit der Frage, was bin ich eigentlich wert? Also welche Frage stelle ich mir, wenn ich schon ziemlich weit gekommen bin, eine beeindruckende Geschichte hinter mir habe, aber mir dann die Frage stelle, was mache ich eigentlich daraus und bekomme daraus auch wirklich ein tolles Ergebnis. Und was wir auch lernen können, ist, dass der ganz große Wurf vielleicht auch manchmal erst im zweiten Anlauf kommt. Hintergrund: Michael Radomski ist der Gründer der Uplink-Gruppe mit heute 30 Millionen Umsatz bei lediglich 50 Mitarbeitern. Das muss man sich mal zu Gemüte führen. Das ist ein großartiger Schnitt pro Mitarbeiter, was da an Umsatz zusammengeführt wird. Als Nicht-Handelskonzern muss man ja ganz klar dazu sagen. Und das finde ich sehr beeindruckend. Da werden wir heute auch drin aufgehen und einige Geheimnisse probieren wir zu entlocken. Danke an Pure Motion Media, die uns heute wieder mit Video, Technik, Schnitt unterstützen und das Ganze für uns am Ende aufarbeiten, dass ihr ein tolles Video habt, einen tollen Podcast. Und natürlich auch danke an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du extra heute aus Düsseldorf nach Dresden gekommen bist, um heute mit uns dieses Podcast-Format aufzuzeichnen. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Michael, wir haben einen kleinen Opener, den haben wir jedes Mal. Und zwar, du bist natürlich jetzt etabliert, bist ein gestandener Unternehmer. Jetzt stell dir vor, du darfst nochmal umziehen in eine komplett neue Gegend. Niemand kennt dich, niemand kennt deine Firma. Und es ist das erste Grillen mit den neuen Nachbarn. Und der eine rückt dann am Grill mal an dich ran und sagt: Du, Michael, was machst denn du eigentlich?
Ja, ich bin Unternehmer. Also das hat lange gedauert, dass ich die Frage so beantworten kann und möchte. Und ja, in der Uplink-Gruppe machen wir technischen Sendebetrieb für Radioveranstalter. Das ist schnell erklärt. Jeder in Deutschland, 90% der Bevölkerung, hören einmal pro Woche UKW-Radio. Im Auto, am Arbeitsplatz, zu Hause. Und wir sorgen dafür, dass das Programm über unsere Sender, über unsere Antennen ins Radio reinkommt. Wir machen nicht das Programm, das machen die Radioveranstalter.
Euch gehören die Frequenzen?
Die Frequenzen gehören der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind aber Frequenzzuteilungsnehmer, so heißt das dann. Haben also wirklich wie ein Pass mit einem Bundesadler drauf für jede Frequenz ein Dokument bei uns im Safe und dürfen die nutzen.
Spannend. Auf die Geschäftsidee und wie das genau funktioniert, weil das stelle ich mir sehr interessant vor, kommen wir später nochmal zurück. Jetzt würde ich gerne erstmal obligatorisch ein Stück in deiner Reise zurückgehen. Wir sind eine relativ junge Community und viele Leute stehen heute an dem Punkt, wo du vielleicht auch mal standest und stellen sich vielleicht ähnliche Fragen, aber haben den Zugang zu solchen erfolgreichen Größen wie dir natürlich nicht und deshalb möchten wir das natürlich auch beleuchten. Wie würdest du sagen, hätten dich deine Klassenkameraden früher beschrieben?
Wahrscheinlich relativ durchschnittlich. Ich war kein besonders guter Schüler. Habe damals schon eigentlich immer so ein bisschen versucht, irgendwas Besonderes zu machen. Habe auch sehr früh schon gegründet, mit 15, mein erstes Unternehmen. Habe Software entwickelt, aber alles nicht besonders professionell. Also manche haben es ja dann schon sehr früh geschafft, irgendwas mit Computern dann zu etablieren. Aber so der Drang, der war schon sehr früh da tatsächlich.
Hast du dazu eine familiäre Prägung? Also mit 15, das ist ja doch sehr zeitig.
Hast du Unternehmen? Tatsächlich gar nicht. Also ich habe noch vier Geschwister, die sind alle in klassischen Anstellungsverhältnissen, auch meine Eltern. Kommen aus einem bürgerlichen Elternhaus, eine sehr gute Erziehung genossen, also das ist sehr angenehm. Ist mir eine Menge beigebracht worden, aber gar nicht unternehmerisch. Also eher das Gegenteil, also die Erziehung war eher ein guter Schulabschluss, studieren, wenn es geht, um dann einen möglichst hohen Wert in der Arbeitswelt als Angestellter zu haben.
Damals schon in Düsseldorf regional?
War Nettetal, das ist so 50 Kilometer vor Düsseldorf im Westen, ja. Also Rheinländer.
Urtypisch. Also quasi war noch dieser, sag jetzt mal, Gedanke seiner Zeit, Bildung bringt vor allen Dingen Sicherheit, bringt Einkommen und immer einen guten Zugang zu einem Job im großen Unternehmen.
Da war, glaube ich, auch noch so der Bildungsgedanke sehr linear. Also man lernt einmal einen Beruf und dann hat man den die nächsten 50 Jahre.
Und mit Treten und Boxen geht es dann Etage für Etage weiter hoch.
Ja.
Wenn du mit 15 dann schon dein erstes eigenes Unternehmen auf den Weg gebracht hast, war das auch so dein erster Berufswunsch oder gab es da noch was davor?
Gute Frage. Damals, also ich glaube, so eine ganz klare Richtung hatte ich nicht. Eher technisch tatsächlich. Später war es dann auch mal so ein kleiner Ausreißer Richtung Juristerei. Aber es war schon immer so ein bisschen technisch basiert, muss ich sagen. Also Telekommunikation, das war so auch so das Erste. Nach den Computern hat mich immer interessiert. Also Telefone, das fand ich immer spannend.
Aber da bist du ja in einer Zeit in das Thema eingestiegen. Also heute ohne Smartphone geht ja nichts mehr. In der Zeit, wo du dich damit beschäftigt hast, war das, glaube ich, noch ein bisschen anders.
Kindheitserinnerung ist nach wie vor, also ich bin 47, ich glaube, ein 37-Jähriger kann das schon gar nicht mehr verstehen und ein 17- oder 27-Jähriger gar nicht. Also Kindheitserinnerung ist, dass wir lange Zeit kein Telefon zu Hause hatten, Festnetztelefon, und in der Straße fast die Letzten waren, die eins bekommen haben. Dann konnte ich endlich meine Schulfreunde anrufen und mich verabreden. Vorher mussten wir es immer in der Schule machen.
Da musste man tatsächlich noch miteinander sprechen. Das könnt ihr euch heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja, wenn man sie verpasst hat, war es ein Riesenproblem, weil man konnte keinen anrufen oder eine WhatsApp schicken, sondern dann war man einfach draußen. Man musste pünktlich sein.
Das Klingeln gehen und fragen, darf der Jonas rauskommen zum Spielen?
Genau, ja. So.
Aber das hat, glaube ich, auch schon viel Selbstbewusstsein mit sich gebracht, anstatt sich in einem Bildschirm zu verstecken. Das BWL-Thema und diese, woher kam dann diese Affinität schon als junger Mensch zu verstehen, Technik begeistert mich, Computer, Telekommunikation, weil das war ja auch, also du hast ja gerade gesagt, ein aufkommendes Thema. Und wenn ihr spät damit in Kontakt gekommen seid, woher dann die Affinität?
Also ich glaube, das Thema ist ja, man muss ja gefördert werden. Das habe ich in der Schule so nicht empfunden. Also Schule war für mich immer sehr konformistisch in eine Richtung. Ich habe wenige Lehrer, das waren die, mit denen ich super klargekommen bin, die mich gefördert haben, die verstanden haben. Der hat vielleicht auch ein bisschen mehr Interessen als andere, die einfach nur geschaut haben, dass die Noten stimmten. Ich habe dann irgendwann mal das Glück gehabt, dass meine Schwester und mein Schwager mir meinen ersten Computer geschenkt haben. So ein Commodore 64 damals, so der klassische Einstieg. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass es mir mehr Spaß gemacht hat, zu programmieren und daran irgendwas zu machen, als nur zu konsumieren. Also das war so eine der ersten Feststellungen, die ich für mich selber getroffen habe. Es macht dir viel mehr Spaß, was gestalterisch zu tun, als einfach nur davor zu sitzen und zu spielen.
Woher hast du das gelernt? Es gab, glaube ich, noch kein YouTube, wo man sagt, ich gebe das ein, wie programmiere ich und dann geht's los.
Selbst beigebracht. Das war begrenzt, dieses Selbstbeibringen. Freunde gehabt, die das auch getan haben. Aber da waren viele, also von 10 Freunden waren vielleicht 8, die gespielt haben und dabei sehr gut waren. Und dann war vielleicht noch ein anderer da, der gesagt hat, schau mal, ich habe gerade mir wieder gestern einen Befehl beigebracht. Guck mal, da kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Und das hat sich dann so gegenseitig ein bisschen befruchtet. Aber im Nachhinein würde ich sagen, eigentlich schade, ich hätte damals eigentlich noch viel mehr Förderung gewollt oder haben gewollt, um da noch schneller reinzukommen. Aber es hat Spaß gemacht und das war das Entscheidende.
Da hat zu dieser Zeit natürlich auch der Austausch noch gar nicht auf dem Niveau stattgefunden, wie das heute möglich ist, oder?
Da wurde Code noch aus Zeitschriften abgetippt, ja.
Also gab es Zeitungen, wo man das dann...
Ja. Also wirklich die Programme hat man dann aus Zeitungen, die man gekauft hat, am Kiosk abgetippt.
Weil also 400 Zeichen aus einem Magazin rausgetippt.
Seitenweise abgetippt.
Krass.
Um dann das Programm zu haben. Also Datenträger kamen dann ein bisschen später erst. Genau, also das waren so wirklich die ganzen Anfänge.
Ich wäre heute schon verrückt, wenn mir jemand statt einer eingescannten PDF ein Foto schickt und ich den Text nicht rauskopieren kann. Wahnsinn, wie die Zeiten sich drehen. Und mit 15 dann das erste Unternehmen aufgesetzt, also wirklich auch gegründet oder halt einfach, sag jetzt mal, jungunternehmerisch tätig gewesen?
Ja, also wir haben Programme geschrieben. Die waren für damals auch schon so mittelmäßig okay.
Was habt ihr da so gemacht
als Beispiel? Simulationen, Wirtschaftssimulationen tatsächlich. Ganz einfache, die auf Zufall basierten. Also im Grunde Brettspiele. Also vorher haben wir, also ich hatte einen Freund, mit dem haben wir wirklich Brettspiele selber entwickelt, also Monopoly selber gebaut mit Papier und Schere. Und das haben wir dann auf den Computer übertragen. Also ganz simple, rundenbasierte Spiele. Und da haben wir tatsächlich dann auch Leute gefunden, die wir meistens dann auch wieder über diese Zeitschriften gefunden haben, die dann 5 € für dieses Programm gezahlt haben und haben dann irgendein Programm 100 Mal verkauft und 500, also Mark damals noch, 500 Mark eingenommen und fühlten uns wie die Könige.
Bestmark.
Korrekt.
Und auf der Schiene bist du dann mit 18 weitergeschwommen und gesagt, ich ziehe das jetzt durch.
Leider oder vielleicht Gott sei Dank nicht. Ich habe dann tatsächlich etwas später auch schon mit den ersten in der Europäischen Union, war es ja damals auch noch nicht, aber freigegebenen Telefonen, also vor allem auch Bundesposten, dann wurde das so Anfang der 90er, wurde es ja dann ein bisschen liberalisierter. Und dann habe ich so ein bisschen Großhandel mit Telefonen aus UK gemacht. Das hat aber nicht wirklich funktioniert. Also auch da würde ich sagen, habe ich viel Gutes versucht, aber da fehlte mir ein bisschen die Anleitung. Aber das ist ja vielleicht das Problem so beim Unternehmersein. Ja, das kann man auch nicht mal so eben lernen. Kannte also noch nicht so Formate wie euch beispielsweise. Genau, habe einfach ausprobiert, habe da also nicht wirklich Geld mit verdient, aber eine Menge gelernt damals. Und dann kam irgendwann die Frage Studium. Und da war dann so ein bisschen die Frage, was mache ich jetzt? Ja.
Und da hat sicherlich das Elternhaus dann auch die Philosophie irgendwo mitgegeben. Du hast dann Maschinenbau, Elektrotechnik studiert?
Ja, gar nicht. Betriebswirtschaft. Also, die Geschichte war, dass ich eigentlich sogar Jurist werden wollte, weil ich gedacht habe, dass mir das Spaß macht. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe wegen dem Studium. Also, den Job hätte ich wahrscheinlich irgendwann mal gern gemacht, aber das Studium wäre wahrscheinlich nicht meins gewesen. Und habe dann ein duales Studium gemacht an der VWA in Düsseldorf. Und habe einen Elektronikkonzern gefunden, da war wieder der Bezug zur Elektronik, wo ich Studium und Ausbildung verbinden konnte.
Also hast du damals schon dual studiert?
Ja, das war eins der ersten. Es gab die BAs in Baden-Württemberg und die VWA in Düsseldorf. Und das passte damals ganz gut so insgesamt rein. Ich manchmal ein bisschen schade fand, dass ich halt nicht im Ausland oder zumindest mal irgendwie von zu Hause weg studiert habe. Es war dann auch familiär. Meiner Mutter ging es damals nicht so gut. Das passte eigentlich ganz gut. Ich konnte zu Hause wohnen bleiben und so in diesem Familienverbund dann noch sein und gleichzeitig halt studieren und eine Ausbildung machen, was ich persönlich eigentlich sogar heute noch genieße, kein reines Uni-Studium gemacht zu haben.
Auf jeden Fall. Also das ist duales Studium ist ein Thema, was ich jedem empfehlen kann, der sich diese Frage stellt. Das ist die Praxisnähe und zu erleben, wie diese Theorie dann wirklich in die Umsetzung kommt, ja. Ist ein großartiges Thema, was einem, glaube ich, sonst ein bisschen fehlt. Bei dem Unternehmen bist du dann geblieben? Du hast dort normal ein Studium durchgezogen und danach Einstellung oder wie ging es dann weiter?
Genau, ich bin dann da auch eingestellt worden und habe dann, das muss gewesen sein, Ende der 90er, mal so einmal, das war so das schon das erste Mal, dass ich wirklich mal mich hingesetzt habe und mal so strategisch überlegt habe, was passiert eigentlich jetzt in einem Markt, der spannend ist. Und das war der Mobilfunkmarkt. Also man konnte relativ gut sehen, den gab es damals noch nicht so richtig. Ende der 90er kamen die, oder Anfang der 2000er eigentlich erst so richtig, kamen die ersten privaten Netze raus. Damals Mannesmann, heute Vodafone, als zweites Netz neben der Bundespost Telekom, die ja privatisiert war. Und habe gesagt, also das muss ja ein Riesenmarkt werden mit diesen Handys, vor allem wenn die jetzt noch kleiner werden und leistungsfähiger.
Das hast du damals schon erkannt?
Ja, definitiv. Also das vielleicht nicht in dieser Breite, wie ich es jetzt gerade erkläre, aber ich weiß, dass ich gesagt habe, also Mobilfunk muss eigentlich ein Markt sein, wenn du da jetzt reingehst, der ist jung. Da kannst du mit dem Markt wachsen und das wird ein Riesenmarkt, weil am Ende wird jeder Mobilfunkgerät haben. Also Smartphones, da hat sich noch damals keiner eine Vorstellung von gehabt, dass es die mal gibt und was die können. Aber eigentlich konnte man sich das schon ausdenken, dass es irgendwie in die Richtung gehen würde.
Das ist ja super spannend, weil wenn ich mit Leuten rede, die mir von früher, ja, viele erzählen ja gerne von früher damals, dann war das Handy noch im Koffer oder im Auto verbaut.
Es war ein Koffer und wurde dann Ende der 90er halt oder Anfang der 2000er, das war genau dieser Umbruch, zum portablen Gerät mit einer entsprechenden Akkulaufzeit und so, dass man es auch nochmal dicker Beule im Jackett haben konnte. Und ich glaube, da war eigentlich, also mir zumindest ganz klar, das wird ein Massenprodukt, was am Ende auch jeder haben kann und wird.
Und das hast du quasi erkannt und hast dann gesagt, okay, dann möchte ich in dieser Branche, in dieser Nische bleiben, aber nicht was Eigenes machen.
Leider nein oder Gott sei Dank, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, weil ich bin dann zu einem ganz jungen Unternehmen gekommen. Ich war der 35. Mitarbeiter. Anderthalb Jahre später waren es 150 und dann irgendwie nochmal ein Jahr später 300. Also es ist wahnsinnig schnell gewachsen. Und bin da so angestellt rein. Ja, und habe mich da erstmal so ein bisschen zurechtgefunden. Vielleicht auch ein bisschen, weil ich von zu Hause halt sehr, sehr konservativ erzogen war, sehr vorsichtig. Das war eine sehr vertriebslastige Struktur. Da waren also ganz selbstbewusste Vertriebler mit teuren Uhren und großen Autos unterwegs. Und ich kam eher so von der technischen Seite oder einem technischen Blickwinkel, habe eher technische Dinge dort gemacht. Genau, musste mich da auch erstmal ein bisschen zurechtfinden. Habe da sehr lange quasi als Vorstandsassistent gearbeitet. Und da also zunehmend für den Vorstand dann also auch Dinge, komplexere Dinge übernommen.
Das ist ja noch ein ganz interessantes Thema. Wie nimmt man das wahr als die andere Seite vom Vertrieb? Also das ist ja ist ein super Thema, weil das gibt es ja in ganz vielen Unternehmen, dass es quasi den Vertrieb gibt, der irgendwie dafür sorgt, dass das Unternehmen das, was es als Idee hat, auch dafür sorgt, dass das Unternehmen funktioniert. Auf der anderen Seite gibt es auch die Leute, die die technische Idee haben, die du ja brauchst, sonst könntest du nichts vertreiben. Wie sieht man das aus der Sicht?
Das war in dem Unternehmen relativ konfrontativ. Der Vertrieb war so die Speerspitze und ist also auch gepampert worden. Das waren so die Heroes. Und das Produktmarketing und so die Technik waren eher jetzt die jetzt einfach funktionieren mussten, weil das Produkt auch einfach war. Es musste wahnsinnig schnell ein einfaches Produkt, nämlich Telefonie, Telefonverträge, mussten wahnsinnig schnell in den Markt gedrückt werden, weil der Wettbewerb das auch getan hat. Ich habe damals für mich mitgenommen, dass es eigentlich immer ein Spiel sein muss zwischen verschiedenen, die zusammenarbeiten. Und es muss ausgeglichen sein und man muss sich klar sein, wem man aber das Prä geben will. Will ich eine Organisation haben, wo der Vertrieb das Sagen hat, aber trotzdem hat das Produktmarketing oder die Technik oder wer auch immer. Natürlich sind nicht nur die Dummen, die hinten dranhängen, sondern die müssen auch ein Selbstbewusstsein haben und müssen aber auch selber erkennen, okay, wir sind ein Vertriebsunternehmen. Oder ich bin ein Entwicklungsunternehmen, dann sind die Entwickler die Stars. Aber auch das braucht einen Vertrieb. Also beide sind aufeinander müssen miteinander arbeiten. Aber dürfen nicht der eine darf nur ganz stark sein, der andere ganz schwach. Also das habe ich damals genau gesehen und auch verstanden schon.
Siehst du das so, ist das heute immer noch so, dass man sich entscheiden muss, bin ich ein Entwicklungsunternehmen oder ein Vertriebsunternehmen?
Ich bin immer kein Freund von so Schwarz-Weiß-Darstellungen, aber ich glaube, es hilft, wenn man seine Stärken klar erkennt und sie klar ausspielt.
Was seid ihr?
Wir sind technisch sehr stark, wir haben keinen Vertrieb. Ist unser Problem gerade, weil wir gehen gerade in neue Geschäftsfelder rein und in dem Kerngeschäftsfeld, da mussten wir einfach nur die Technik perfekt können.
Warte, noch nicht. Lass uns das in Ruhe.
Auf deine Frage hin. Spannend wird, wenn ein Unternehmen sich dann verändern muss. Wenn es eine Kernkompetenz hat, um zu wachsen, dann auf einmal sagen muss, meine Kernkompetenz war früher die richtige, aber jetzt muss ich meine Kernkompetenz ändern.
Die alten Heroes werden durch neue ersetzt.
Ja, und in anderen Bereichen. Ja. Schwierig.
Und dann hast du quasi dort einen Mobilfunkbetreiber, nenne ich es jetzt mal, mit aufgebaut, cool, unterstützt. Und der hat sich dann verändert oder du hast dich verändert? Oder wie kam es?
Ich habe das lang gemacht. Also ich glaube fast schon zu lang. Der ist aber durch mehrere Konsolidierungswellen gegangen. Hat selber Firmen aufgekauft, ist dann selber aufgekauft worden. Die habe ich aber alle immer irgendwie überstanden. Habe mich da auch langsam hochgearbeitet. Und dann war ich so Ende der 2000er, also 2008, war ich seit 2004, 2005, war ich dann Bereichsgeschäftsführer unterm Vorstand. Habe da einen großen Bereich in der Digitalisierung aufgebaut. 2004, muss man jetzt wieder sagen, gab es das Internet ja überhaupt nicht, wie es heute gab. Das fing ja gerade erst an mit Internetverkauf. Also wir haben bis 2004 alles per Fax gemacht. Ne? Also da, online gab es da nicht, Online-Schnittstellen. Ich war einer die erste Online-Schnittstelle im Unternehmen, im Vertrieb aufgesetzt. Und habe das dann 4 Jahre gemacht. Also im Grunde Digitalisierung damals schon, so die erste Digitalisierungswelle betrieben.
Also du hast quasi dafür gesorgt, dass der Vertrieb digitalisiert wird?
Ja.
Das bedeutet aus dem Haustürgeschäft und die Anträge statt Post, Fax dann halt?
Korrekt. Also wir hatten, als ich angefangen habe, irgendwie 98% Vertrieb über stationären Handel oder für das, was du gerade gesagt hast. Und bin dann 2008 ausgestiegen und etwa 2011, 2012 hatte das Unternehmen 100% digitale Kompetenz.
Gibt es den, also war das ein größeres Unternehmen? Gibt es das heute noch? Unter welchem Namen seid ihr damals aufgetreten?
Also es war zuletzt dann die Drillisch AG.
Ist ja
ein
großer, bekannter Player.
Ist dann jetzt gerade vor ein paar Jahren von United Internet 1&1 übernommen worden und ist witzigerweise auch noch das Unternehmen, was die 5G-Lizenz für United Internet hält. Also so hat sich das dann durchgezogen. Aber wie gesagt, seit 2008 war ich da nicht mehr dabei.
Was bedeutet die 5G-Lizenz halten?
Das ist neben der Telekom, Vodafone und O2 jetzt noch einen vierten, neuen nationalweiten Netzbetreiber gibt, der 5G aufbauen darf. Du hast vorher mal nach Frequenzzuteilungen gefragt. Der hat also die Frequenzzuteilung für 5G ersteigert für einen Milliardenbetrag. Also da ist richtig investiert worden. Und die haben noch kein Netz. Die drei Wettbewerber haben eins. Und United Internet noch nicht, die müssen das erst noch aufbauen.
Das bedeutet für mich als technisch unbewanderten Menschen, das hatten wir auch im letzten Podcast, ich brauche das immer ein bisschen mehr erklärt, der technische Vorgang des 5Gs, dass man das in der Bundesrepublik nutzen darf, zur Verfügung stellen darf, für Endkunden muss man bei der Bundesrepublik quasi erwerben.
Ja.
Das ist wie eine Art Pachtvertrag, nenne ich es jetzt mal. Aber das bedeutet nicht, also ich muss dann trotzdem auch selber die Infrastruktur aufbauen, um es anbieten zu können.
Korrekt. Also das eine ist, dass du die Frequenz nutzen darfst. Und das andere ist dann, dass du sie auch tatsächlich nutzt. Und das musst du selber aufbauen.
Oder ich gehe zu einem anderen Anbieter und sage, hey, darf ich mich bei dir mit draufhängen?
Dann habe ich die Wertschöpfung natürlich nicht. Und ich will natürlich die Infrastrukturwertschöpfung haben, so wie wir sie bei der Uplink für Radio haben. Also es ist schon sehr vergleichbar, auch wenn natürlich der Case viel größer ist, wenn ich für 80 Millionen Menschen Mobilfunk, also 80 Millionen Mal theoretisch ist der Markt, eine Mobilfunkkarte machen kann, als wenn ich nur das Radio einmal in eine Richtung ausstrahle.
Ja, das nur lassen wir mal außen vor, weil wir haben ja den schönen Titel, mit dem wir heute begonnen haben. Und ich denke, das Thema Millionär ist interessant und kommen wir noch dazu. Dann hast du so ein großes, tolles Unternehmen ja letztendlich dann auch mit aufgebaut und doch ein tolles Mittelstandsleben wahrscheinlich geführt. Also klassisch Konzern, klingt doch angenehm.
Mit allen Vor- und Nachteilen. Also die Insignien der Macht, wie man immer so schön sagt, dicker Firmenwagen, sicheres, hohes Gehalt. Hoher Status, viele Grußkarten zum Geburtstag.
Ja.
Das ist
ganz witzig. Unterschrieben vielleicht sogar noch.
Das ist ganz witzig. Die gab es dann also in dem Moment, wo ich raus war, nicht mehr. Also das ist spannend, wie man die Anzahl der Grußkarten zum Geburtstag im Konzern als Messlatte nehmen kann. Auf der anderen Seite natürlich auch den Druck, den man im Konzern hat und immer natürlich die Sicherheit, dass es nicht für einen selbst ist, für den man arbeitet.
War dir das also, da schon bewusst?
Ich habe, als ich raus war, habe ich mal so das Bild entwickelt, dass ich gesagt habe, das ist wie, wenn man ein Haus mietet oder es selber kauft. Macht man sich beide schön, wenn man drin wohnt, aber es ist immer was anderes, wenn man das eigene Haus renoviert, als wenn man eine Mietwohnung renoviert. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Also man arbeitet ordentlich, man macht alles richtig, aber eigentlich weiß man, dass man es nie für sich selbst tut.
Ich habe jetzt persönlich das Konzernleben nie kennengelernt. Setzt man da Wert auf andere Dinge, als wenn man was Eigenes hochzieht?
Definitiv.
Also misst man Erfolg an anderen Sachen?
Definitiv.
Also die Grußkarten waren ja ein schönes Beispiel.
Der Druck, ja, also man hat natürlich einen Status. Den hat ein Unternehmer, vor allen Dingen, wenn er vielleicht noch im Aufbau ist, definitiv nicht.
Ja.
Ich habe, also bei einem Manager sagt man, oh, großes Auto, erfolgreicher Mensch.
Wow.
Ein Unternehmer, der vielleicht viel mehr schafft, aber sich das große Auto gar nicht gönnt, weil er es nicht braucht, bei dem wird das dann nicht gesagt. Also das ärgert mich heute. Damals war es mir relativ egal. Genau, also so bin ich so ein bisschen, also als ich im Konzern war, habe ich das gar nicht reflektiert. Ich habe nur gemerkt, dass ich nicht zufrieden war. Das stieg dann immer mehr. Und mich hat auch der Druck dann geärgert, weil ich gesagt habe, naja, also eigentlich leiste ich doch maximal. Und trotzdem wird mir gesagt, du leistest nicht genug oder du musst mehr leisten.
Also du im Sinne von deiner Abteilung, deiner Führungsverantwortung, genau, dein Team.
Ich, also als Person, auch als Person. Also mir ist als Person gesagt worden, boah, da hast du ja mal was gemacht dieses Jahr, war nicht schlecht, aber eigentlich könntest du ja auch das anderthalb, warum machst du nicht das anderthalbfache?
Ja, ist ja neues Jahr, also muss was oben drauf. Genau. Soll ja nicht schlechter werden, genau, ist ja klar. Also,
genau.
Und wer mehr Ziele, der Aktionär und, ne?
Ja, aber auch so, also so, dass man eigentlich auch nicht differenziert hat, hat jetzt jemand also wirklich persönlich eine Wertsteigerung geschaffen, sondern da ist einfach nur die Budgets verteilt worden, die Ziele verteilt worden, so wie du es gerade gesagt hast, und dann ja, los geht's, egal ob das jetzt Sinn macht oder nicht.
Und da war irgendwann der Punkt, dass trotz vieler Grußkarten zum Geburtstag du dann angefangen hast zu hinterfragen, ob es das sein soll oder was?
Ja, also oder andersrum, ich habe eigentlich mir selber die Frage gestellt, wie viel bist du eigentlich wert? Also bist du das wert, was du hier gerade bekommst? Weil es war ein gutes Gehalt und es passt. Ich war auch noch relativ jung damals, also verglichen mit heute.
Wie alt warst du damals?
Da muss ich ja Anfang 30 gewesen sein. Und wie gesagt, Konzerngeschäftsführer in einem großen Konzern, der also auch schon dreistellig Millionen Umsatz gemacht hat und in einem schnell wachsenden Bereich. Also das macht er auch mit tollen Kunden. Ich habe für die Rewe-Gruppe die Eigenmarken gemacht, Pennymobil, Jahrmobil, das waren die Produkte, die ich da in den Handel gebracht habe, also als Dienstleister für die. Relativ schnell, innerhalb von 2-3 Jahren, 800.000 Kunden im Bestand gehabt, nur mit diesen Marken. Also das macht da alles Spaß. Aber die Frage, die ich mir immer gestellt habe, war, bist du das jetzt oder ist es der Konzern? Und ist das, was du vom Konzern dafür kriegst, dass du deine Arbeit hier reinbringst, angemessen oder zu viel oder zu wenig?
Und ich hatte kein geldlichen Gefühl. Sinn.
Für mich. Also ich hatte kein Gefühl, bin ich es wert oder nicht. Müsste ich eigentlich das Doppelte bekommen? Bekomme ich nicht.
Oder kriegst du das die Hälfte?
Ja.
Okay. Mhm.
Also ich hatte für mich selber, konnte nicht feststellen, was bin ich eigentlich wert. Und das hat mich am meisten beschäftigt. Weil ich gesagt habe, also brauche ich den Druck jetzt? Also ist der Druck berechtigt, den ich von oben bekomme, weil ich zu wenig leiste? Oder ist der eigentlich völlig ungerechtfertigt? Das war eigentlich mein Grundgedanke, weil ich leiste ja eigentlich schon echt viel. Da muss ich mir nicht noch erzählen lassen, dass ich eigentlich viel zu wenig leiste.
Hast du damals, heute rückblickend, viel geleistet oder hast du es so empfunden?
Ich glaube, ich habe sehr viel geleistet. Ich habe selber nicht gesehen.
Und dann irgendwann gesehen, Kündigung, auf den Tisch geknallt und gesagt, Schluss.
Ist dann so ein bisschen ausgeschlichen. Ich glaube, dass so ein bisschen bei mir dann auch die Müdigkeit da war. Ich glaube, das sieht man auch oft. Und auch meine Chefs, die vielleicht vorher mit mir zufrieden waren, es mir nie gezeigt haben, dann vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht unzufrieden wurden, weil die Leistung dann vielleicht auch nicht mehr da war. Und dann haben wir uns auch mal zusammengesetzt und haben gesagt, ja, irgendwie nach so langer Zeit muss man auch mal vielleicht was ändern.
Das ist ganz spannend, weil Michael in der Vorgeschichte mir erzählt hat, dass für ihn ein Gradmesser im Leben die Frage ist, wie sehr freue ich mich am Sonntag auf den Montag? Das ist eine coole Frage, die könnt ihr bestimmt für euch auch mal mitnehmen. Das bedeutet immer, wenn diese Frage in die negative Richtung geht, dann ist es laut Michael der Zeitpunkt zu sagen, drüber nachzudenken, fundamentale Fragen zu stellen und vielleicht die Segel zu streichen.
Also ich habe sonntags definitiv keine Lust auf den Montag gehabt damals. Und ich habe in den vergangenen Jahren immer mal wieder Zeiten gehabt, wo ich sonntags so richtig Lust hatte, ins Bett zu gehen und montags aufzustehen, um dann Vollgas zu geben. Und das habe ich im Konzern praktisch fast nie gehabt. Vielleicht auch falsch gemanagt, falsche Führung. Also ich glaube, es gibt auch Konzerne, da ist das andersrum. Also bitte nicht pauschalisieren. Ich habe es so erlebt.
Ich denke, ja, das geht von bis.
Ja.
2008, 2009 habt ihr euch dann getrennt. Vielleicht für die Zuhörer unter uns, die in eine ähnliche Situation stecken. Was würdest du jemanden raten, der in so einer Konzernsituation steckt und vielleicht sagt, oh, ich erkenne mich wieder? Was würdest du vielleicht für den Ausstieg empfehlen? Wie kriegt man das so hin, dass es gut abläuft?
Schwierig. Ich glaube, das ist sehr individuell. Und da pauschal zu sagen, wie macht man das, ist wirklich schwierig. Ich glaube, also lieber früher als später klare und konsequent sein. Also ich glaube, war damals nicht so richtig konsequent. Also Konsequenz ist definitiv ein Ding, was ich nennen würde. Und dann sicherlich auch die richtigen Berater suchen. Also wir hatten dann so ein bisschen Probleme, uns auseinander zu dividieren. Dann habe ich einen sehr guten Anwalt gehabt. Und der hat mir da wirklich gut geholfen. Also nicht nur juristisch, sondern auch quasi als Sparringspartner. Der hat mir die richtigen Tipps gegeben, mich richtig eingestellt. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was man auf jeden Fall sich nehmen sollte in so einer Veränderungsphase.
Also du würdest jemanden raten, auch als Angestellter zu sagen, ich nehme rechtlichen Rat wirklich, klar, das kostet bestimmt auch ein bisschen Geld, nehme ich in Anspruch, aber das ist es dann noch wert, um dort souverän und fair auf Augenhöhe irgendwie das Ding.
Muss ja nicht unbedingt ein Jurist sein. Wenn man als Geschäftsführer irgendwo rausgeht und das ist nicht so ein totaler No-Brainer, dass man sowieso gerade schon alles geklärt hat, Vertrag läuft aus, dann ist es einfach. Aber es muss nicht unbedingt ein Jurist sein. Ich glaube, es kann auch jemand sein, der sich einfach gut auskennt, sowas schon mal erlebt hat, also Erfahrung hat und dann von draußen einfach als Mentor vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Rat geben kann. Wie gesagt, das war bei mir dann ein Anwalt, aber das muss kein Anwalt sein, denke ich. Also es muss ja auch nicht immer im Streit gehen. Ne?
Das bedeutet, ihr habt euch dann wahrscheinlich auf eine Ruhezeit geeinigt, wo du sagst, okay, Vertrag läuft aus und entspannt und dann hast du die Zeit wahrscheinlich genutzt, um dich zu hinterfragen. Heute würde man sagen, Sabbatical zu nehmen, bist mal in Amazonas gereist, hast den Himalaya bestiegen. Was war es bei dir?
Gar nichts. Also es war tatsächlich so, dass ich so ein Abkühlbecken gekommen bin, wegen der Kundenbeziehungen, die ich hatte. Das war also beim Rausgehen eigentlich das Wichtigste, dass ich jetzt nicht zum Wettbewerb gehen konnte, was ich aber gar nicht vorhatte. Also das war mir von vornherein klar, ich wollte nicht mehr in den Konzern. Und mir war auch schon lange klar geworden, dass ich jetzt mal selber selbstständig werden wollte. Ja, und habe dann eigentlich ab dem ersten Tag überlegt, vorher natürlich auch schon überlegt, aber in so einem Korridor oder in so einem Trichter, was kannst du jetzt eigentlich machen, welche Stärken hast du, was weißt du, was kannst du? Und was machst du jetzt als nächstes, dann aber selbstständig, für dich selber.
Und das hast du aber selber gemacht, also hast du hingesetzt mit Stift und Papier und mal runtergeschrieben.
Exakt so.
Michael, was bist du nicht?
Habe auch mit vielen Leuten gesprochen, aber ich muss sagen, es liegt auch vielleicht ein bisschen an mir. Ich habe nie so den perfekten Rat bekommen. Also ich habe den einen oder anderen Ratschlag, aber ich hatte oft das Gefühl, dass die Ratschläge, naja, also eher eine Aufarbeitung der eigenen Erfahrungen derjenigen waren, die mir den Rat gegeben haben, als dass sie jetzt wirklich auf meine persönliche individuelle Situation passten. Das ist aber auch etwas, was ich oft in meinem Leben gesehen habe. Also ein Rat, den man bekommt, der ist leider sehr, sehr oft eigentlich nur Erfahrung oder negative Erfahrung von dem, der ihn gibt und selten etwas, wo jemand sich wirklich mit einem auseinandersetzt und versucht, individuell zu helfen.
Ich glaube, das ist ganz natürlich. Also als ich damals bei uns so die Selbstständigkeit anberaumt habe, jeder, der mit der Selbstständigkeit vor die Wand gefahren ist, hat mir davon abgeraten. Und ich glaube, das ist halt einfach erfahrungsgetrieben. Ne? Also wenn du selber irgendwo daneben gegriffen hast, dann nimmt das halt dein Weltbild von dieser Sache ein.
Du kennst es ja, wenn du ein Hammer bist, sieht alles aus wie ein Nagel.
Wie ein Nagel, genau. Und nicht wie eine Schraube. Und dann hast du mir erzählt, hast du eine Online-Agentur gegründet. Das war dein erster Schritt danach.
Genau. Also ich habe damals wieder, das zieht sich vielleicht auch so ein bisschen durch, geschaut, welchen Markt wird es demnächst geben, den es jetzt noch nicht gibt, den man früh mitgestalten kann oder in den man früh rein kann. Das war Social Media. 2008, 2009 gab es Facebook in Deutschland noch gar nicht. Xing war noch OpenBC und so eine ganz kleine Plattform. Ich glaube, Twitter, weiß ich gar nicht, wo die gerade zu dem Zeitpunkt standen. Habe gesagt, also da muss ja auch irgendwo Wertschöpfung passieren, Werbung vor allen Dingen, Kommerzialisierung. Und darauf haben wir uns dann spezialisiert. Google war schon relativ stark. Wir haben dann also auch das Geld nachher mit Google, mit klassischer Google-Werbung, die war dann damals schon etabliert, gemacht. Und es hat noch sehr lange gedauert. Ich glaube, bis heute ist ja die Kommerzialisierung von Facebook so ein Thema, was man ambivalent sehen kann. Und das ist jetzt 13 Jahre her. Ne?
Du hast gerade von Bier gesprochen. Hast du damals schon einen Sparringspartner mit dabei? Oder?
Nein, ich war also immer alleine selbstständig, also der klassische Einzelgründer. Und ich hatte aber aus meinem Team sind dann ein, zwei Leute mitgekommen.
Und die fanden deinen Konzern auch blöd?
Ja, die fanden wahrscheinlich, hoffe ich zumindest, mich als Führungskraft gut. Und haben gesagt, naja, also wenn du dich da selbstständig machst, sind wir natürlich dabei. Das machen wir mit.
Das spricht ja aber für dich. Also da musst du ja einiges richtig gemacht haben, dass die Leute ihren sicheren Hafen aufgeben und deinen annehmen. Das
ist dann Bürde, weil am 30. müssen die Gelder raus.
Ja, sowohl als auch. Das ist ein schönes Thema, da komme ich später nochmal drauf zurück. Da hat man in der Vorbereitung auch ein tolles Wording dazu. Das werde ich euch nicht vorenthalten. Aber du hast mir auch erzählt, dass das nicht geklappt hat.
Ja, also nicht geklappt, stimmt nicht. Sagen wir mal, meine Erwartungen sind nicht erfüllt worden. Also das schon mal gar nicht. Ich hatte Businesspläne mit einem guten Case und einem mittleren und einem schlechten. Und habe für mich gesagt, na gut, wenn du den schlechten innerhalb des ersten Jahres, also nicht mindestens, erreichst, dann lässt es. Hat natürlich nicht funktioniert und natürlich nicht gesagt, gut, jetzt lasse ich es, weil da habe ich natürlich den Fehler oder ist eigentlich richtig gemacht, dem guten Geld dann Schlechtes hinterherzuwerfen. Dann gehen natürlich die Reserven auch dann irgendwann mal zur Neige. Das ist ja immer so. Also es ist egal wie, irgendwann ist immer mal Schluss. Und da bin ich dann so in diesen klassischen Struggle gekommen, den also viele Unternehmer meiner Meinung nach kennen. Ich viele Unternehmer kenne, die mir davon berichten. Ja, und habe dann da gesessen und habe gedacht, Mist, das hast du dir aber anders vorgestellt im Konzern. Konntest du Sachen immer gut aussetzen, da ist das Gehalt dann gekommen. Und jetzt sitzt du hier und jetzt ist gleich wieder der 30. und die Gehälter müssen raus. Und irgendwie keine Kunden, keine Umsätze. Also irgendwas ist immer gelaufen, aber es war also hart. Das war so der Anfang, die ersten Jahre.
Du hast mir erzählt, dass aus dieser Zeit ein Freund auf dich zukam und der hat dir den Ratschlag damals gegeben, wichtig ist letztendlich, länger durchzuhalten als alle anderen.
Bei der Nikolaus Staatsacher, der hat Verivox gegründet, Unternehmen, Vergleichsplattform, was am Ende für, ich glaube, 270 Millionen, sagt man, an ProSieben verkauft worden ist und er war einer der größeren Gesellschafter. Aber das war also damals noch relativ am Anfang. Ja, ich habe den mal gefragt. Also ich habe dann, weiß ich noch, zu Hause gesessen, habe gedacht, um Gottes Willen, also Konten leer, keine Umsätze, keine Rechnungen, aber Mitarbeiter da und Miete. Habe ihn angerufen, habe gesagt, du Niki, also läuft nicht gut bei mir. Und wir kannten uns noch aus dem Konzern. Und dann hat er sich das alles so angehört und hat gesagt, ah ja, da musst du jetzt durch, das ist normal. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie habt ihr es denn geschafft? Ja, warst du auch in so einer Situation? Ja. Und wie habt ihr das geschafft? Also einfach länger durchgehalten als alle anderen. Ich sagte, okay, gut, dann muss ich jetzt durchhalten. Reaktanz nennt das dann der Psychologe.
Okay. Und du hast quasi das dann ausgesessen, aber hast es ja dann trotzdem irgendwann beendet.
Jein. Also ausgesessen kann man es ja nicht. Das habe ich dann auch schnell gelernt. Das kannst du im Konzern tun, aber nicht als Unternehmer.
Nee, oder der Behörde, da geht das auch.
Genau, sondern einfach Dinge probiert. Und klar, wenn man unter Druck ist, dann funktioniert eigentlich gar nichts. Das sind Spiralen. Wenn die Spirale einmal abwärts läuft, läuft sie immer schneller abwärts. Sehr, sehr schwer. Und die Spirale aufzuhalten und umzukehren ist sehr schwer. Aber hilft ja nichts. Muss man ja dann. So, und irgendwie habe ich es dann immer wieder jeden Tag geschafft, irgendwo nochmal einen Kunden rauszuzaubern, das Geschäftsmodell zu adjustieren. Wir sind dann von Social Media, wo wir eigentlich rein wollten, weg zu den klassischen Google-Werbeformen, die total langweilig waren, die auch schon von den klassischen Agenturen besetzt waren. Aber da konnten wir nochmal den einen oder anderen Kunden rüberziehen. Und irgendwann habe ich dann mal einen Kunden gefunden, dem ich eine Digitalisierungsstrategie geschrieben habe. Also da sind wir ein bisschen mehr auch so zur nicht Strategieberatung, aber haben dann auch ein bisschen Beratung gemacht. Und der sagte auch, Mensch, das ist ja so gut, das wollen wir umsetzen, da brauchen wir Leute für. Willst du nicht bei uns in den Konzern reinkommen mit deiner Agentur, kaufen wir dir ab, übernehmen die Leute und dann kannst du bei uns auch als Vorstand das europaweit machen. Und da habe ich dann das erste Mal quasi, auch das letzte Mal aufgegeben und habe gesagt, zurück in den sicheren Hafen, klar, machen wir, alle rüber zum Konzern. Und da erstmal wieder so ein Jahr erstmal ein bisschen durchatmen.
Also du hast quasi aus, ich nenne es jetzt mal, einem glücklichen Auftrag einen Draht bekommen in einen Konzern, also in eine Aktiengesellschaft, die es gab. Und die haben gesagt, oh ja, du, der Michael mit seinen, wie viele Leute war der da?
5 oder 10.
Ja. Mit seinem Team, das ist super, kauf mal komplett ein und dann kriegst du hier Vorstandsposten. Cool. Das ist ja aber der Traum vieler Absolventen, sag ich jetzt mal, ne? Vorstand so.
Ja, also jetzt muss man ja wieder sehen, da war ich ja auch schon wieder einen Ticken älter. Da hatte ich schon die Erfahrung aus dem Konzern. Das hört sich jetzt auch alles einfacher an, als es dann wirklich war. Ja, also wenn man jetzt so drüber redet, dann kommen so die ganzen Erinnerungen wieder. Also da waren auch ein, zwei Dinge. Da ist mir ein großer Kunde, der ist in die Insolvenz gegangen, hat das gesamte Working Capital mit sich gerissen. Das heißt, das bisschen, was ich dann mal so zwischendurch aufgebaut hatte durch eine Strategieveränderung, war dann auf einmal wieder komplett weg. Dann kommen noch persönliche Themen rein, familiäre Themen. Also das kann schon richtig bitter sein. Auf die Frage, habe ich es freiwillig gemacht oder aus der Not heraus, wüsste ich gar nicht, wie es war. Ich glaube, es war so ein bisschen der Wunsch, überhaupt mal wieder ein bisschen Ruhe zu haben, ne, nach der ersten Gründungsphase.
Also würdest du wirklich sagen, so, du bist aus dem Konzern raus, hast gesagt, okay, kotzt mich an, das, also nein, nicht kotzt mich an, aber ist es das? Ja, ist es das? Bin ich das? Was bin ich? Und dann hast du ein eigenes Ding gemacht und hast aber gemerkt, dass sich das schon krass verschleißt doch und dass dort Selbstständigkeit vielleicht nicht ganz so einfach ist, wie es erstmal klingt und
aussieht. Definitiv. Also ich hatte mir das nicht so schwer vorgestellt, dass Selbstständigkeit so fordernd sein kann, so erbarmungslos. Das war mir nicht klar.
Und dann hast du mir erzählt, dass sie dich tatsächlich so mit diesem typischen Status, so S-Klasse-Mitfahrer, wieder probiert haben, wieder zurückzuködern.
Ja, ist ein anderer Kunde, interessanterweise. Der hat das wirklich so versucht. Also es waren dann im Grunde 2 Kunden, die versucht haben, mich da rüber zu holen. Und der eine hat es wirklich mit einem Angebot gemacht, das hätte ich eigentlich annehmen müssen. Aber da habe ich gesagt, nee, also das ist mir zu sehr Konzern. Bei dem anderen, das war eher ein bisschen mittelständisch. Aber ich wusste, das wird auch zum Konzern werden. Also die Strukturen waren schon gelegt und ich hatte auch die Aufgabe, Konzernstrukturen draus zu machen. Und das war es aber noch ein bisschen gestalterischer. Und darum habe ich das auch gemacht, weil ich gesagt habe, okay, da kann ich jetzt ein Jahr ein bisschen gestalten. Aber nach einem halben Jahr war mir schon klar, das ist hier wieder genau das Gleiche wie immer. Du machst irgendwas Sinnvolles für Dritte und dann erzählen sie dir noch, dass es eigentlich total dumm und nicht ausreichend wäre.
So sehr Konzern, wo wärst du da gelandet?
Bei dem anderen Kunden, ja. Oder... wahrscheinlich vom Kadi, war nämlich dann eine relativ große Insolvenz, die die nachher hingelegt haben. Das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, dieses Angebot nicht anzunehmen. Also die haben wirklich, die haben 250.000 auf den Stand geboten im Jahr und haben gesagt, du kriegst eine S-Klasse mit Fahrer als Bereichsgeschäftsführer mit der Möglichkeit, Konzernvorstand zu werden. Und da habe ich echt eine Woche schlecht geschlafen, was ich normalerweise nie tue. Weil ich gedacht habe, eigentlich muss es annehmen. Das ist ja wirklich dann so.
Also Konzernlevel Max.
Genau, und das war nur der Einstieg. Also das war ganz klar, das war ein Einstiegsangebot. Die hatten gesagt, also du kannst hier dich wahnsinnig schnell entwickeln. Das Unternehmen ist aber, war nicht nachhaltig aufgesetzt. Das war mir auch eigentlich klar. Die ist ein guter Freund von mir aus dem Konzern, der es dann gemacht hat, hat dann irgendwann mal bei einem Bier gesagt, oh Michael, warst du schlau und war ich dumm. Aber es war Glück. Also es war sicherlich nicht besondere Intelligenz bei mir, sondern ich habe da einfach widerstanden, weil ich den Konzern noch so im Blut hatte und gesagt habe, nee, das willst du eben nicht. Also das Geld hätte ich gern genommen.
Und trotzdem hatte ich der Konzern ja dann nochmal gekriegt, hast du gerade gesagt, und bist dann dort als COO
korrekt, ja.
Final angedockt und hast dann aber trotzdem die Fahnen wieder gestrichen. Also du hast gesagt, ich probiere es nochmal aus, aber nee.
So war es. Und es war also, genau, es war nochmal die Wiederholung. Ja, es war exakt so. Also ich finde nochmal die Duplizität der Ereignisse.
Wie ist das? Wie ist Konzernleben auf so einer hohen Ebene?
Wenn man dafür geschaffen ist, dann ist das ein tolles Leben, weil alle jubeln einem zu. Man hat eine Menge Mitarbeiter. Also im Konzern kann man sich ja, das ist ja oft so, auch über die Anzahl der Mitarbeiter definieren, über seine Budgets. Ja, also da kann man ja auch schnell wirklich große Summen bewegen, mit auch schon jung, ohne großes Risiko. Man muss nur dem Druck halt standhalten. War nicht mein Ding. Also ich glaube, es gibt Menschen, die sind dafür geschaffen und die können das auch richtig gut und die sehen dann auch die Wertschöpfung im Konzern, die sie tun. Also es macht ja Sinn. Der Konzern als solcher oder das Unternehmen als solches wird ja durch den Angestellten auch wertvoller gemacht. Und es gibt auch gute Systeme. Ich habe da nicht so Glück gehabt oder habe vielleicht auch nicht so reingepasst. Vielleicht waren es ja gute Systeme und ich habe nicht reingepasst. Wahrscheinlich ja.
Was sind die, wie passt man rein? Wer passt da rein? Für wen ist das was?
Konformisten, also die Leute, die sich gut anpassen können, die gut erkennen, was von ihnen verlangt wird. Also ich glaube, wer in der Schule so durchläuft und Topnoten schreibt, der passt wahrscheinlich gut in den Konzern. Der kann auch vielleicht Spitzenpolitiker werden, weil er einfach erkennt, was wird von mir gefordert, das antizipiert und dann umsetzt. Ich glaube, wenn man so richtig kreativ ist, und gestalterisch unterwegs ist, dann ist das vielleicht eher nicht so das Thema.
Dann wird der Rahmen schnell zu klein. Ja. So wie auch dir. Du bist dann raus und hast du dann erstmal eine Auszeit? Hast du dann erstmal eine Selbstfindung gemacht oder war dann schon die nächste Idee am
Start? Genau, dann ging es wieder von vorne los praktisch.
Man könnte auch sagen, du hast nichts gelernt. Ja, eigentlich so vom einen ins andere, wieder zurück und jetzt wieder.
Naja, also im Nachhinein muss ich sagen, war es ja jedes Mal professioneller und mit mehr Erfahrung. Mhm. Aber ich hatte halt, mein Problem war, ich habe lange Konzern gemacht und habe dort gelernt, wie man im Konzern überlebt und wie man im Konzern sich nach vorne entwickelt und Dinge bewegt. Aber ich hatte natürlich 0,0 gelernt, wie man als Unternehmer Dinge entwickelt und sich als Unternehmer überlebt. Also das ist auch so ein bisschen, dass ich sage, also wenn ich direkt als nie im Konzern gewesen wäre, sondern direkt als Unternehmer gestartet wäre, dann hätte ich diese Probleme wahrscheinlich gar nicht gehabt. Ich hätte nur, jetzt ganz von heute rückblickend, die Erfahrung aus dem Konzern nicht mitnehmen können. Und die hat mir natürlich an ein paar Stellen heute wahnsinnig geholfen. Also das war wahrscheinlich auch der Hebel, dass ich heute ein so großes System aufbauen konnte, dass ich halt mal 10 Jahre Konzern gemacht habe. Als Unternehmer, als ich angefangen habe, war es bitter, weil ich nicht wusste, wie Unternehmer sein geht, sondern ich war noch in die völlig falsche Richtung sozialisiert. Ich habe angestellt, ja. 10 Jahre lang.
Und dann hast du quasi den Rundfunkmarkt entdeckt und damit auch im zweiten Anlauf dann das große Ding realisiert. Und bevor wir da jetzt nochmal reingehen und uns die Details wirklich anschauen, auch vor allen Dingen diesen Monopolmarkt, das musst du uns, glaube ich, nochmal erklären. Woher kam der Titel aus der Kapital? Also woher kommt die Million?
Also ich bin
und ja wo auch, ist sie jetzt?
Bin gar kein Fan davon. Da, wo sie bei jedem Unternehmen hoffentlich ist, im Unternehmen.
Oh, großartige Antwort.
Also das, das habe ich auch dem Redakteur, der das hören wollte, gesagt. Er sagte, ja, wo ist die Million? Da habe ich gesagt, ja, natürlich im Unternehmen, weil jeder Unternehmer, der tut doch, also der ist doch Unternehmer, weil er das Unternehmen nach vorne bringen will und groß machen will. Natürlich zieht er auch Geld raus und natürlich gönnt er sich auch tolle Sachen. Aber als allererstes steht immer das Unternehmen. Das ist ein echter Unternehmer und nicht ein Start-up oder irgendjemand, der da so als Goldgräber unterwegs ist und versucht, irgendwo einen Windfall-Profit mitzunehmen. Wir reden ja wirklich dann darüber, nachhaltig etwas aufzubauen, was einen Wert hat und auch einen Wert behält.
Ganz interessant auch für Michael, die Definition eines Unternehmers ist jemand, wo am 30. der Lohn drückt und raus muss. Das ist ein Thema, wie Michael das definiert, ab wann man sich Unternehmer nennen sollte, wenn man wirklich weiß, was bedeutet, eine große Payroll im Nacken sitzen zu haben, für die man auch Verantwortung übernehmen darf, kann und muss.
Also Unternehmer ist nicht einfach nur was zu unternehmen, aus meiner Definition heraus, weil das kann jeder, das kann ich auch in meiner Freizeit machen. Sondern wenn man wirklich sagt, was ist ein mittelständischer Unternehmer, da geht es ja gar nicht darum, habe ich jetzt einen Mitarbeiter oder 1000, sondern das sind die klassischen Anforderungen. Ich habe eine Verantwortung. Ich habe eine Verantwortung für meine Mitarbeiter als allererstes. Und das ist als allererstes immer erstmal die Gehaltszahlung, weil die brauchen die, weil die müssen ihre Miete zahlen. Und wenn ich mein Gehalt nicht zahle, dann können die ihre Miete nicht zahlen. Der Vermieter kann irgendwas nicht tun. Also volkswirtschaftlich schädlich ein schlechter Unternehmer, definitiv.
So eine schöne Ansicht, sehr groß gefasst natürlich. Ich würde gerne wissen, was hat es mit dem Rundfunkmarkt zu dieser, du warst dann wie gesagt Ende 30, was hat sich da am Rundfunkmarkt gerade getan, was hat das mit dem Thema Monopol zu tun, was hat sich dort entwickelt? Uplink Network GmbH heißt die Firma, die du damals ins Leben gerufen hast, ist jetzt eine Unternehmensgruppe, sage ich jetzt mal. Mhm. Was war das mit dem Monopol? Was war die Lücke?
Ja, da wird es jetzt technisch. Also es ist aber, wenn man es so erzählen will, es gab die Bundespost, die ist privatisiert worden, und zwar von mehreren Ministern, aber Christian Schwarz-Schilling, vielleicht kommen wir auf den gleich nochmal, als Bundesminister. Und da ist die Telekom draus geworden, die Telekom hat Teile verkauft und das war dann, ist dann alles privatisiert worden. So wie wir heute im Mobilfunk und auch DSL, es gibt Wettbewerb. Und im Rundfunkmarkt, dieser Teil der Telekom ist auch verkauft worden, auch ins Ausland und ausländische Investoren. Aber es ist nicht entmonopolisiert worden. Also da gab es einen Monopolisten, der hat also auch klassisch Monopolvorteile gehabt und es gab keinen Wettbewerb. Und das ist 2012 durch die Politik erkannt worden.
Und die haben gesagt, weil er verboten ist in Deutschland.
Ja, weil die Frequenzen, die man braucht, um Radio zu betreiben, nur er hatte. Und es gab keine Regelung, dass jemand anders diese Frequenzen bekommen konnte. Gibt es heute noch großen Streit drum, ob es nicht trotzdem möglich gewesen wäre, aber faktisch hat es keiner geschafft. Und dann ist das Gesetz geändert worden, 2012, das Telekommunikationsgesetz. Und Telekommunikationsgesetz, das war immer so ein bisschen mein Fable. Also wenn es da mal eine Änderung gab, die habe ich immer gelesen. Und gesagt, was passiert denn da gerade? Gibt es ein neues Mobilfunknetz, einen neuen Standard? Und habe das Thema dann irgendwo so in den Paragraphen 50 folgende gefunden und habe das überhaupt nicht verstanden. Habe dann einen Freund gefragt, der mit Radio zu tun hatte. Sagt, sag mal, was passiert denn da? Und er sagte, das ist super spannend. Da gibt es ein Monopol und irgendwie keinen Wettbewerb und es lohnt sich auch nicht. Es ist eine kleine Nische oder eine schwierige Nische. Aber du hast da bestimmt Spaß dran. Guck es dir doch mal an. Und dann habe ich gesagt, kannst du mir das mal erklären? Waren wir essen? Hat er mir das erklärt. Ich habe es nicht verstanden. 2 Monate später waren wir nochmal essen. Und dann sagte er, hast du das Thema? Das geht jetzt weiter. Das Gesetz ist da und da gibt es jetzt Wettbewerb. Dann habe ich gesagt, ich habe es nicht verstanden. Aber erklär es mir nochmal. Hat es mir nochmal erklärt. Ich habe es wieder nicht verstanden. Und da bin ich aber nach Hause gegangen und habe gedacht, also irgendwie muss da ja was sein. Und ein paar Monate später habe ich mich mit dem Thema dann so beschäftigt, dass ich dann angefangen habe, es zu verstehen. Und gesagt habe, da gibt es ja wirklich noch einen Markt, der ist komplett Monopol. Da gibt es einen alten Monopolisten, der offensichtlich ganz viel falsch macht. Und da können jetzt neue Firmen rein, aber es ist ein kleiner Markt, da gehen keine großen Firmen rein, dafür ist er zu klein. Ja, das könnte ja eigentlich was Spannendes sein für einen Mittelständler, der mittelständisch denkt, der kundenorientiert denkt, da was zu machen. Und so ist dann 2012, 2013 die Uplink Network gegründet worden.
Ich probiere es jetzt mal zusammenzufassen. Also es gab ein Unternehmen, was damals von der Post Radio in Deutschland gekauft hat, mit den Frequenzen, die dort drin liegen, sage ich jetzt mal, als Großpächter. Und dann gab es ein Gesetz, wo drin steht, das darf nicht mehr nur einer alleine machen, sondern wir werden das jetzt an mehrere vergeben.
Es können sich mehrere bewerben. Also in der Vergangenheit war es tatsächlich so, ich vereinfache es ein bisschen, aber es war tatsächlich so, wenn ein Wettbewerber, der durfte sagen, ich hätte gern auch eine Frequenz. Ja. Dann hat die Bundesnetzagentur die Frequenzen vergeben und die mussten die ausschreiben und die hat derjenige immer bekommen, der am meisten Erfahrung hat. Dadurch, dass es aber keinen Wettbewerb gab, war natürlich der Monopolist immer der jede Ausschreibung gewonnen hat.
Das ist ein bisschen vereinfacht, aber sowas. Kannst du ja nur sammeln, wenn du...
Genau. Ja. So, das war ein sich selbst schützendes System und da ist dann zum ersten Mal gesagt worden, es gilt eben nicht mehr nur noch diese Ausschreibung, wie gesagt, das ist jetzt juristisch stark vereinfacht, aber so war es. Es gilt eben nicht mehr nur diese Ausschreibung und nur die Erfahrung zählt, sondern eigentlich kann jetzt jeder so bekommen, wenn er halbwegs nachweist, dass er ernsthaft da was mit anfangen kann und will.
Wie viele Frequenzen gibt es?
2900 UKW-Frequenzen in Deutschland.
Okay. Und davon sind noch alle ausgeschieden?
Davon sind 1200, wenn man so ganz grob rechnen will, 1300 bei den öffentlich-rechtlichen Veranstaltern und 1500 etwa bei den Privaten. Und wir sind erstmal an die Privaten rangegangen und genau, haben uns da beworben. Dafür muss man aber dann, und das ist ein ziemlich komplexes Spiel, erstmal muss man natürlich den Kunden gewinnen. Also man muss zu dem Programmveranstalter, also der das Programm macht. Also beim Öffentlich-Rechtlichen kennt man die, das ist der MDR oder bei uns der WDR. Bei den Privaten kennt man die Sender auch, KISS FM, Big FM.
Und weil die wollen, dass ihr Sender natürlich immer gefunden wird und die Leute wissen, wo das ist, senden die immer auf der gleichen Frequenz.
Korrekt. Also machen es aber nicht selber. Technisch machen die es nicht selber. Sie durften es in der Vergangenheit sogar noch nicht mal selber machen. Lernen aus dem Zweiten Weltkrieg heraus, gesagt hat, wir wollen Inhalte und Verbreitung trennen, damit der die Verbreitung hat, nicht die Inhalte bestimmen kann.
Klar.
So, und das war also so eine sehr komplexe Struktur. Aber die Radioveranstalter, die Privaten, alle, die durften es halt nicht selber senden und brauchten einen Dienstleister. Also sind wir hingegangen und haben gesagt, hurra, es gibt jetzt einen neuen Dienstleister. Dann haben die natürlich auch gefragt, welche Referenzen habt ihr denn? Wer seid ihr überhaupt? Was könnt ihr? Und schafft ihr das überhaupt, was ihr da vorhabt? Und das war also in der Kundengewinnung fast unmöglich. Und dann zur Bundesnetzagentur zu gehen und zu sagen, ich habe jetzt einen Kunden, bitte gebt mir die Frequenz, das war fast noch das Einfachste.
Also quasi, ich habe jetzt einen Kunden, der sitzt auf 96.3 und wir sind uns jetzt grün, weil der hat einen Anbieter aktuell und ich koste vielleicht jetzt nur noch die Hälfte oder ich biete doppelten Service. Der würde mit mir einen Vertrag machen, dann gehst du zur Bundesnetzagentur und sagst, ich möchte jetzt diese Frequenz übernehmen.
Exakt sowas.
Und dann sagt er, ja, der andere ist jetzt raus, hier hast du.
Genau sowas.
Genauso so einfach ist es.
Ja, so einfach war es nicht, aber in der Struktur war es so, weil natürlich die Kunden alle gesagt haben, naja, also wir haben Radio, Privatradio ist hochprofitabel durch die Werbung in Deutschland. Also das ist schon Nische, klein, aber gut. Und wir sind dann halt zu den Kunden gegangen und die haben gesagt, naja, klar wollen wir das mit euch machen. Doppelter, also wie du sagst, doppelter Service und halbe Preise, also auch ganz extrem was nicht, aber da bewegt sich allein schon strategisch. Endlich haben wir mal die Wahl. Also ja. Das bewegt ja in dem Markt Wettbewerb, schon wahnsinnig viel. Klar. Wettbewerb. Das ist ja marktfördernd, nicht schädlich. Aber die haben gesagt, naja, also ganz ehrlich, macht das mal, das ist eine super Idee. Also uns haben alle gesagt, das ist eine super Idee, was ihr da macht mit dem Wettbewerb. Aber wir gehen garantiert nicht als Erste zu euch. Nehmt mal lieber die anderen.
Wer war der Erste?
Es war tatsächlich hier aus Sachsen, Leipzig, die Regiocast-Gruppe, eine der größten Radioveranstalter in Deutschland. Die machen hier in Sachsen beispielsweise PSR und RSA. Und da waren wir schlau, die haben wir einfach als Gesellschafter reingeholt.
Ah.
Also strategisch im Grunde als Strategen. Aber das waren die kritischsten von allen, weil wir dann in eine Situation reingekommen sind, dass natürlich alle im Markt gesagt haben, ah, da habt ihr ja euren Schlüsselkunden. Wenn das mit dem macht und mit dem klappt, dann kommen wir natürlich auch zu euch.
Aber die wollten das
dann. Unser eigener Gesellschafter hat mir dann gesagt, naja, wir haben ein Rieseninteresse dran, aber also da haben wir eigentlich Schiss vor. Jetzt, also so richtig Vertrauen tun wir euch nicht, auch wenn wir glauben, dass ihr gut seid. Aber ihr habt es halt noch nie bewiesen. Also es war so ein unmögliches Dreieck. Ja? Mhm. Und dann haben sie noch gesagt, okay, aber wenn wir euch einen Auftrag geben, wie finanziert ihr es denn? Weil das sind Millioneninvestitionen. Und dann haben wir gesagt, ja, also die Banken sagen uns, wenn wir den Kunden haben, dann kann man reden. Aber vorher braucht man eigentlich nicht miteinander zu sprechen. Und dann haben die Kunden gesagt, naja, also bitte besorgt euch erstmal eine Finanzierung. Und die Bank hat gesagt, besorgt euch erstmal die Kunden. Also es war wirklich ein, und die Kunden haben gesagt, ihr könnt die Technik nicht. Also es war ein unmögliches Dreieck.
Weil du brauchst das Geld, um dann die Infrastruktur, die Sendemasten als Laie jetzt zu bauen, damit das vernünftig funktioniert.
Genau, also die Antennen auf den Masten. Masten gibt es ja auch noch aus der Bundespostzeit. Also bis hier Oberwachwitz, der Fernsehturm, den haben wir angemietet oder Teile davon haben wir angemietet, haben da große Antennen dran, haben da die Sender dran. Genau, so funktioniert das. Aber klar, also dieses Henne-Ei-Problem, was man ja oft hat, das war brutal.
Was kostet eine Frequenz im Jahr? Oder wie wird das festgelegt?
Es gibt Durchschnittswerte, aber also das Geschäftsmodell ist komplex. Das legt jetzt mittlerweile der Wettbewerb fest. Und das hat also durchaus auch sehr, sehr positive Effekte gehabt auf den Markt.
Bedeutet in Zahlen?
Also sagen wir mal so, das gesamte Privatradio in Deutschland macht einen Umsatz von 700 Millionen Euro.
Okay.
Und sie haben etwas unter 10% Verbreitungskosten.
Okay.
Und dann kommen die Öffentlich-Rechtlichen noch dazu. Manche machen es selber, die haben also komplett eigene Technik. Manche machen es mit uns. Also wir haben jetzt zum Beispiel als einen der größten Kunden ist der RBB, Berlin-Brandenburg. Der Öffentlich-Rechtliche ist komplett bei uns. Deutschlandradio, also immer wenn man in Deutschlandradio über UKW hört, ist da eine Antenne und ein Sender von uns dazwischen. Und zwar also wirklich von den Alpen bis zur Nordsee. Wie gesagt, also da bei den Privaten, um es mal so ein Gefühl zu geben, 700 Millionen machen die Umsatz mit Werbung hauptsächlich, also 90% davon ist Werbeumsatz. Und wir machen etwa, also der Markt macht etwa 8-9% mit denen. Und dann gibt es nochmal etwa den ähnlichen Markt bei den Öffentlich-Rechtlichen plus Nebengeschäft. Also wir reden über einen Gesamtmarkt von wahrscheinlich irgendwie 100 Millionen Euro.
Das bedeutet aber, dass quasi es auch viele tote Frequenzen gibt. Also das, was ich als Rauschen zwischen, wenn ich die Sender wechseln will, wenn ich andere Frequenzen, wo nichts drauf liegt, die hat dann auch niemand gepachtet in dem Moment, weil es ja niemand bespielen will.
Nee, UKW-Frequenzen werden wirklich alle genutzt, die irgendwie vorhanden sind.
Ich kann sie noch nicht empfangen.
Du kannst wegen dem Frequenzabstand, also das ist jetzt, weil es analoge Technik ist, kann man an einem Ort etwa 20 Frequenzen gleichzeitig empfangen. Also in Berlin ist das so. In Berlin kann man 22 Programme gleichzeitig über UKW empfangen.
Ach, mehr Radiosender gäbe es quasi gar nicht in
gibt
Berlin.
Es einem, weil die würden sich gegenseitig stören.
Ah, okay. Genau. Okay. Wieder was gelernt.
Dann gibt es noch dieses digitale Radio,
ja.
DAB+. was theoretisch eine wesentlich höhere Frequenzdichte bietet.
Deshalb gibt es dort auch viel mehr Auswahl.
Da gibt es theoretisch mehr Auswahl. Praktisch ist es aber so, dass die Verbreitung völlig anders funktioniert und wir bei UKW einen komplett stehenden Markt haben. Also jeder hat ein UKW-Radio. Also wir reden von etwa 90 bis 150 Millionen UKW-Radios in Deutschland, die genutzt werden. Also 90 Millionen werden wahrscheinlich genutzt. Wir haben täglichen Medienkonsum bei Radio, der liegt bei irgendwie anderthalb Stunden. Über 90% der Bevölkerung ab 14 hören einmal die Woche Radio, und zwar länger. Und der Werbemarkt ist einer, den man nicht durch Internet ersetzen kann, weil Radio ist ein Begleitmedium. Ich kann es anders als Fernsehen oder online im Hintergrund hören. Dieser Slogan, Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf, der sagt eigentlich alles. So funktioniert Radiowerbung. Radiowerbung ist unique, die kann kein anderes Medium bieten. Und darum ist das zwar eine Nische, aber wahnsinnig viel wert, auch für die werbetreibende Industrie.
Wahnsinn. Und dann habt ihr euch dort quasi breit gemacht, habt dann quasi Kunde für Kunde gewonnen und natürlich mit der Referenz wurde es dann noch einfacher. Und dann musstet ihr quasi eure eigene Infrastruktur aufbauen.
Genau, ja, das ging 2015, 2016 dann los. Wir hatten das Thema, dass wir natürlich vorher schon das ganze Personal aufbauen mussten und die laufende Infrastruktur, also die OPEX, wie man sagt. Das war dann schon eine Belastung, weil das dauerte natürlich alles länger, als wir gedacht hatten. Die Kunden kamen dann, obwohl sie dann irgendwann mal kamen, noch später, als wir erwartet hatten. Und wenn sie dann kamen, dann mussten wir halt nochmal investieren. Am Anfang waren das kleinere Projekte, aber da waren wir auch schon im siebenstelligen Bereich. Das war schon viel. Auch viel mehr, als ich erwartet hatte. Ich hatte beim Businessplan was ein ganz anderes Modell. Ich habe gedacht, ich könnte die Sender und die Antennen mieten vom Monopolisten. So wie man bei der Telekom ja die Leitungen mietet als alternative Anbieter. Und auf einmal wurde uns klar, wir müssen ja alles komplett neu aufbauen. Das wird ja richtig kapitalintensiv.
Warum? Also der wollte das nicht. Habt ihr ihn angefragt? Oder?
Natürlich haben wir angefragt. Und der hat natürlich das gemacht, was jeder Monopolist macht.
Der war so sauer und hat gesagt.
Der hat gesagt, hier gibt es nichts. Und bei der Regulierung, bei der Bundesnetzagentur, also wir haben Tage bei der Bundesnetzagentur in Verhandlungen verbracht. Das kann man sich vorstellen wie vor Gericht. Da wird so eine Regulierung dann verhandelt wie vor Gericht. Und da hat er gesagt, ihr könnt uns ja hier nicht unseren Markt wegnehmen.
Und das haben wir schon immer so gemacht.
Genau, und dann noch zwingen, dass wir unsere Wettbewerber auch noch groß machen, indem wir jetzt alles denen vermieten. Ja. Also die Sender könnt ihr mal bitte selber investieren. Und dann sind wir da rausgegangen, da hatten wir schon quasi die ersten Kunden und haben da zum ersten Mal verstanden, weil dann die Regulierung erst kam. Also es gab ja keine Regulierung vorher für den Wettbewerb. Es gab
die wurde erst mit euch geschaffen.
Genau, wir waren dabei. Also wir haben diese Regulierung definitiv mitgeschaffen. Also da sind auch viele Sätze drin, die von uns kommen in der Auslegung des Gesetzes, also der klassischen Regulierung. Und da sind wir dann rausgegangen und haben gesagt, das ist aber jetzt ein Geschäftsmodell, das wir so jetzt gar nicht so 100% antizipiert hatten. Da müssen wir ja mal richtig investieren, da brauchen wir jetzt mal richtig viel Geld.
Und dann musstet ihr quasi die ganze Infrastruktur selber aufbauen, was quasi dann zum Infrastrukturlieferanten letztendlich geworden
korrekt,
seid, wenn man das so möchte.
Genau sowas. Wir mussten alles gleichzeitig machen, wahnsinnig schnell. Und klar, und da kam natürlich dann meine Erfahrung aus dem Konzern. Ich habe schon große Rollouts gemacht, ich habe Teams geführt, ich habe Budgets verwaltet, ich habe Projekte, die quasi schon gegen die Wand gelaufen waren, gerettet. Also die Erfahrung hatte ich dann in dem Moment. Die brauchte ich dann aber auch. Und darum sage ich, also wenn ich nur unternehmerische Erfahrung gehabt hätte, hätte ich diese Situation nicht meistern können. Also da hat mir der Konzern wirklich sehr geholfen.
Mit wie viel Geld hast du das Unternehmen selber gegründet?
Sechsstellig. Und wir waren ziemlich schnell im siebenstelligen Bedarf und die Gehälter sind dann ziemlich schnell groß geworden und das war dann wieder so mal wie so eine Erfahrung, die ich ja schon kannte. Ich hatte beim ersten Mal, als es dann so ein bisschen knapp wurde, ich habe Gehälter immer rechtzeitig gezahlt. Das war für mich immer die rote Linie, habe gesagt, also es ist mir egal, was passiert, also wenn ich mich selber verkaufen muss, aber die Gehälter gehen rechtzeitig raus, habe ich immer geschafft, in jeder Firma, die ich hatte, bin ich auch stolz drauf. Aber die Gehaltssummen wurden nachher relativ schnell so groß, weil wir mussten bundesweit einen Service vorhalten. Also wir mussten wirklich eine große Mannschaft vorhalten, um überhaupt den ersten Kunden zu uns rüber zu holen. Und das war unangenehm.
Unangenehm. Hast du dann relativ schnell noch weitere Gesellschafter in die Firma geholt?
Ja, definitiv. Das war auch die einzige Chance, die ich hatte. Also die Banken haben das Thema nicht, Regulierung nicht verstanden. Sie haben das Unternehmen nicht verstanden, sie haben das Geschäftsmodell nicht verstanden. Also die waren immer nett zu uns, aber ja, keinen Euro gegeben. Und dann haben wir das mit Gesellschaftern machen müssen. Und da habe ich einfach das Glück gehabt, dass ich durchaus ein Netzwerk hatte, auch wieder aus meiner Zeit im Konzern. Hatte da viele Leute schon mit ins Boot geholt. Also ich habe nicht alleine gegründet. Wir waren allein schon 10 Gründer.
Und 10 Gesellschafter schon zum Start?
Ja, also Kleingesellschafter. Also ich habe selber gegründet und dann habe ich 10 Leute reingeholt als Netzwerk. Und die haben dann wieder Leute gekannt und dann sind wir halt mit dem Klingelbeutel
rumgegangen. Und
die Summen wurden immer größer, die Pläne wurden nicht eingehalten, weil es immer länger dauerte, bis es funktionierte. Und das, wie gesagt, das war dann unangenehm.
Wie viel Geld habt ihr eingesammelt?
Also von den Gesellschaftern in der Spitze 5 oder 6 Millionen, die nicht geplant waren.
Ungeplante 6 Millionen. Ja. Das klingt natürlich heute, wenn wir uns heute in der Startup-Welt unterhalten, wie Taschengeld. Aber das ist in der konservativen Welt von damals, war das und ist das auch heute noch.
In einer Nische, die nicht unendlich wachsen kann und in einem Marktumfeld, wo ein Monopolist, der hat ja auch nicht geschlafen.
Der hat dann richtig Rabatz
gemacht. Also zu meinem ersten Kunden ist dann der Chef vom Monopolisten hingefahren, als der unterschreiben wollte. Also der Vertrag war fertig, das war mein erster Schlüsselkunde. Und dann ist der Chef vom Monopolisten zu dem hingefahren und hat gesagt, pass auf, Freunde, jetzt mal unter uns, unter Freunden.
Ja.
Die können es nicht. Und unterschreib das Ding. Ich garantiere dir jetzt unter Männern, innerhalb von 3 Wochen wirst du auf Knien zu mir zurückgerutscht kommen, und damit ich dich wieder als Kunde nehme, weil du wirst keine Sendung mehr machen können. Also die Technik wird nicht funktionieren.
Dein Unternehmen ist pleite.
Du, das sind 1000-Mann-Unternehmen im Übrigen. Die machen auch so 100 Millionen Umsatz, einer der größten hier in Deutschland. Also du setzt gerade dein Unternehmen aufs Spiel, um so eine Minderheitsbeteiligung mit so ein paar Leuten da aus Düsseldorf, denen man doch eh nicht vertrauen kann, zu helfen. Und dann ist der zu mir gekommen, mein Kunde, und hat gesagt, das hat er mir gerade erzählt. Das ist der CEO von einem 800-Mann-Laden, die machen das hier seit Menschengedenken.
Ja, schon immer.
Der wird ja sowas nicht sagen, wenn es nicht stimmt.
Ja.
Dann habe ich gesagt, nee, aber es stimmt nicht, wir können es.
Das hat gereicht.
Es war ein harter Kampf. Es war ein sehr harter Kampf.
Weil das wäre gefloppt, wenn der dann weg gewesen wäre, wäre der Eintritt weg gewesen, also die Finanzierbarkeit.
Wir haben viele Punkte gehabt, singuläre Punkte, an denen das Unternehmen eigentlich weg gewesen wäre. Viele. Und das war einer davon, ja.
Krass. Das ist natürlich beeindruckend, wenn das so auf Messerschneide dann letztendlich war. Das klingt doch nach ein paar Jahren, die wirklich intensiv waren.
Also ich würde ganz offen sagen, das war so 2015 bis 2018, kann man jetzt 2 Jahre, 3, 4, aber also 2, 3 Jahre, schlimmsten Jahre meines Lebens. Also das...
Okay.
Da darf man dann auch nicht mehr drüber lachen. Also das ist auch noch für jeden, der gründet, muss klar sein. Also es gibt verschiedene Geschäftsmodelle, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Aber wenn ich wirklich sage, ich gründe etwas, ich glaube an etwas, ich will es durchsetzen, ich schaffe es dann auch nachher, dann muss ich es auch wirklich durchziehen. Und da muss ich länger durchhalten als alle anderen. Aber da muss ich auch bereit sein, durchzuhalten. Und dann muss ich auch bereit sein, Schmerzen zu ertragen. Und die Frage ist, wie viel Schmerzen will und kann ich ertragen? Also ich hätte jeden verstanden, der gesagt hätte, also das tue ich mir ja nicht mehr an. Oder auch jeden verstanden, der gesagt hätte, das kann ich nicht mehr antun. Und viele Freunde haben ja auch also dann irgendwann gesagt, hör mal, Michael, lass das. Also du bringst dich da selber um. Also das kostet dich Lebensjahre. Irgendwann kippst du da auch um. Und finanziell guckt, dass du jetzt irgendwie das Ding für 1 Euro verkaufst. Da kam dann, also als wir so kurz vorm Durchbruch waren, aber es natürlich nicht wussten, kamen natürlich die Leute, die sagten, also du bist eh schon hier kurz vor der Insolvenzverschleppung und was weiß ich. Also, aber für 1 Euro würden wir dir jetzt den ganzen Ärger wegnehmen.
Ja, klar.
Ja? So, und,
freundschaftlich.
Freundschaftlich, ja. Ja, bin ich mal aufgestanden, habe gesagt, nee, Freunde, also habt ihr nicht ganz verstanden, was wir hier tun. Aber diese Überzeugung und das Wissen, also... Da weiß ich bis heute eigentlich nicht, wo ich es hergenommen habe. Ob es Verzweiflung war, nach dem Motto, jetzt stecken wir hier so weit drin, wir müssen durchziehen. Oder ob es wirklich eine unternehmerische Überzeugung war, ich mache hier das Richtige und reite nicht ein totes Pferd. Und dann ist immer die Frage, muss ich jetzt einfach nur länger durchhalten, noch eine Zeit X durchhalten? Ich weiß nicht, ich bohre das dicke Brett, aber wie weit bin ich jetzt eigentlich mit dem Bohrer schon drin? Ich weiß es nicht. Oder ist der Bohrer viel zu kurz für das Brett? Ja, also totes Pferd und es zu reiten macht einfach keinen Sinn, lieber sein lassen. Du weißt es nicht. Das ist spannend, so eine Phase.
Er hatte zwischenzeitlich über 5 Millionen Euro Verlustvortrag. Und dann solche krassen Momente trotz so einer großen Gesellschafterstruktur. Also habt ihr trotzdem alle an einem Strang gezogen? Hast du die alle hinter dir vereint gekriegt? Oder war es dann auch mal ein Votum, wo du sagst, gut, das ist aus Demokratiegründen, machen wir jetzt weiter. Aber gab auch Leute, die gesagt haben, nee.
Ich kann sehr insistierend werden. Aber ich bin es dann auch geworden. Also ich bin ein anderer Mensch geworden in der Zeit. Also ich war vorher sicherlich schon eine gewisse Art Selbstbewusstsein und auch durchaus Professionalität. Aber da habe ich dann gelernt, dass ich überhaupt nicht mehr zucken durfte. Also da musste alles, was ich gesagt habe oder gemacht habe, musste stimmen. Da durfte kein Millimeter, da durfte kein Schweiß auf der Stirn stehen. Und die Wahrheit ist aber auch, das war dann nicht am Ende nicht mehr ich, sondern das Netzwerk. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, also ehemaliger Bundesminister, Professor Christian Schwarz-Schilling, der ist sehr früh Gesellschafter geworden mit den Worten, also was Sie mir gerade erzählen von einem Monopolmarkt, das stimmt nicht, weil ich habe alles entmonopolisiert. Es gibt keine Monopole mehr in der Telekommunikation. Und dann saß jemand, der ihn kannte, dabei bei dem Gespräch und sagte, ah, ist schon so, wie der Herr Radomski sagt, da ist noch so ein Monopol übrig geblieben. Und dann sagt er, was, meine Herren, was Sie mir erzählen, das würde ja überhaupt nicht, ich habe meinen Job nicht richtig gemacht. Also wenn das stimmt, also dann bin ich natürlich dabei. Also dann machen wir da, also
müssen großartig.
Wir diesen Fehler, den ich ja offensichtlich damals gemacht habe als Minister, müssen wir ja dann jetzt immer irgendwie im Markt ausbessern. Und der hat tatsächlich dann an den Stellen, nach denen du auch gerade gefragt hast, wo also Gesellschafter dann auch fast aufgegeben haben, weil sie gesagt haben, Freunde, das macht doch gar keinen Sinn mehr, was wir hier tun, hat er gesagt, naja, mal langsam. Und mit einer wahnsinnigen Vernunft und Erfahrung, die ein heute 92-Jähriger hat, der wahnsinnig schlau im Kopf ist und auch da wirklich noch alles ganz sauber sieht, hat er immer gesagt, also langsam, wir tun hier das Richtige. Und weil wir das Richtige tun, müssen wir auch Erfolg haben. Und jetzt müssen wir überlegen, wie wir den Erfolg herbeiführen, obwohl wir eigentlich nicht so genau wissen, wie wir es jetzt gerade tun sollen.
Das bringt mich zu einer Frage aus einer ganz anderen Ecke. Wenn ich für den Staat tätig bin, und ein Gesetz verabschiede und auf den Weg bringe und im Nachgang in der gleichen Sparte ein Unternehmen gründe oder mit einsteige, hat das nicht ein Geschmäckle?
Also er war da schon mehrere Jahrzehnte nicht mehr Minister.
Okay.
Aber er hat die Erfahrung natürlich reingebracht. Aber ich kann auch sagen, also im Nachhinein ist mir dann klar geworden, dass er dann doch deutlich wohlhabender ist, als wir gedacht haben. Hat es aber nie durchscheinen lassen und hat mich für jeden Euro kämpfen lassen. Also ich musste jeden Euro, den er auch privat gegeben hat oder den er auch über sein Netzwerk dann an Investitionen besorgt hat, da musste ich also dreimal erklären, warum es notwendig ist und warum ich auch glaube, dass es sich auszahlen wird. Aber darüber haben wir auch viel Vertrauen entwickelt. Und auch an den Stellen, wo er die Überzeugung entwickeln musste, dass das Vertrauen missbraucht wird. Weil man kommt ja an Punkte, wo man sagt, wie kann denn das jetzt sein? Also Sie haben doch immer gesagt, das ist so und jetzt ist es auf einmal anders. Und dann zu erklären, ja, aber es hat sich eben was ganz anderes entwickelt und das konnten wir nicht kommen sehen. Und dann zu sagen, okay, das ist eine ganz klassische Enttäuschung, die hat man immer im Geschäftsleben. Die nehmen wir jetzt aber nicht persönlich, auch wenn Sie eigentlich gesagt haben, das passiert nicht. Sondern haben wir jetzt zusammen Pech gehabt und müssen wir jetzt zusammen wieder gegen vorgehen. Also dieses Vertrauen, das haben nicht viele und sind auch nicht viele bereit zu geben. Das hat er getan. Und das war einer der Erfolgsfaktoren, dass mir die Gesellschafter und ganz besonders er, aber auch andere, dieses Vertrauen geschenkt haben. Aber sie haben es mir nicht leicht gemacht.
Das war die harte Phase, die natürlich, wenn man im Unternehmenszweig wie eurem unterwegs ist, wenn die Infrastruktur einmal steht, die große Investition durch ist, dann wird es natürlich entspannter. Also ihr macht jetzt auch siebenstellige Gewinne jedes Jahr, schiebt dort einen sehr guten Kurs, gerade mit der Anzahl der Mitarbeiter. Das ist wirklich beeindruckend, ich hatte es am Anfang schon gesagt. Jetzt ist man dort irgendwo auf einer Art Plateau. Natürlich müsst ihr für die Dienstleistung gerade stehen, müsst ihr auch für den Service trotzdem gerade stehen. Was kommt jetzt?
Naja, das Gute vielleicht das für mich ist, UKW wird es nicht für immer geben. Es wird irgendwann mal in den 30er, 40er Jahren wird es UKW nicht mehr geben, weil das IP-Streaming wird früher oder später alles ersetzen. Das ist wie bei den Zeitungen. Also es wird Zeitungen auch immer irgendwie immer geben, aber die wird es nicht mehr in der Masse geben wie in dem Vor-Internet-Zeitalter. Das heißt, wir müssen unser Geschäftsmodell überdenken und müssen jetzt schon, zwar mit einem sehr langen Vorlauf, 10, 15 Jahre, schauen, dass wir das Geschäftsmodell komplett einmal drehen. Also das finde ich auch das Interessante, dass wir eigentlich heute schon planen, was wir in 15 Jahren mit dem Kerngeschäft, was wirklich gutes Geld abwirft, null machen werden. Und dann wollen wir das Gleiche, was wir heute an Umsatz machen, mit neuen Geschäftsfeldern machen. Und wir wollen ja nicht nur stagnieren, wir wollen ja wachsen. So, das heißt, da ist viel Arbeit drin. Also ausruhen ist dann, war eine Option. Wir haben mal den Punkt gehabt, wo wir gesagt haben, setzen wir das Ganze jetzt auf ein Verwaltungsmodell. Was haben wir für ein Cash-Out? So, und dann haben dann Leute gesagt, für dich reicht's, für uns jetzt noch nicht. Also wir müssen weiterarbeiten, was wollen wir? Und dann haben wir gesagt, klar, weiterarbeiten. Also jetzt haben wir das erreicht, wir haben die Erfahrung, wir haben das Netzwerk. Wir fangen ja gerade erst an. Also es war eine harte Zeit, aber auf dem Plateau können wir noch viel mehr aufbauen, als nur zu sagen, jetzt gehen wir Golf spielen.
Und was kommt jetzt?
Wir gehen in neue Geschäftsfelder, diversifizieren gerade sehr stark, Industrie 4.0. 5G ist ein Riesenthema bei uns, nicht als B2C-Anbieter, also nicht für Privatkunden, sondern für Geschäftskunden. Funktechnik, wir bauen gerade also wirklich überall, beispielsweise für technische Hilfswerk, Behörden, Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, bauen wir deren Netze auf, gesicherte Netze. So, und da wachsen wir gerade überall, aber es ist schwierig. Also, weil wir jetzt einmal auch so ein Plateau erreicht haben, wo selbst kleine Erfolge noch viel kleiner aussehen.
Ja klar, nach so einer Meisterleistung.
Also ein bisschen sind wir jetzt wieder im Konzern, jetzt sind wir der Konzern. Das Schöne ist, ich bin der CEO, einer der größte private Gesellschafter.
Die gehören immer noch über 50%
der Firma? Nee, nicht, aber als Privatperson habe ich den größten Stake. Genau, aber es ist eben nicht so, dass wir sagen, komm, lass es uns schnell verkaufen und dann Golf spielen gehen oder an die Karibik legen, sondern genau, die Frage ist eigentlich, wie können wir jetzt von 30 Millionen auf 50 oder 100 Millionen kommen? Das ist eigentlich das, was uns antreibt oder mich antreibt.
Mit auch neuen Kollegen. Geschäftsfeldern, weil im Gleichen geht es nicht.
Weil das UKW-Geschäft, da sind wir Marktführer und das wächst auch nicht mehr. Wie gesagt, das wird es noch 10, 15 Jahre geben. Wenn mir immer so ein bisschen Leute sagen, oh, das ist aber ein auslaufendes Geschäftsmodell, das du machst, sage ich, na, guck mal, wen es noch länger gibt, mich oder die Automobilindustrie beim UKW. Also es ändern sich Geschäftsfelder immer schneller.
Na klar.
Da sind wir also noch relativ sicher, aber wir sind in einem Geschäftsmodell, was nicht endlos geht.
Und bleibt ihr dann um eure Kernbranche oder macht ihr auch alternative Sachen?
Wir wollen natürlich um die Kernbranche bleiben. Also was sind unsere Assets? Also das ist ja immer die Frage. Also wenn ich mir ein Unternehmen anschaue oder wenn ich mir einen Unternehmer, also mich selber anschaue, ist ja immer die Frage, was kann ich gut, was kann ich schlecht? So, und Stärken und Schwächen möglichst nicht
delegieren.
Ja. Und genau, also was können wir? Wir können Planung, Aufbau, Betrieb von kritischer Infrastruktur bundesweit. Und bei dem Betrieb können wir sehr harte Service-Level treffen. Also wir können heute aus dem Stand heraus ohne Vorbereitung jeden Punkt in Deutschland innerhalb von 4 Stunden 24/7 erreichen, mit einem qualifizierten Techniker, mit extremer Technik auf dem Fahrzeug, mit einer Logistik dahinter. Wir können jederzeit alles zuführen von verschiedenen Seiten, was irgendwie denkbar ist. Also wenn was nicht passiert, der Oberwachwitzer Fernsehturm umfällt, dann sind wir die...
In 4 Stunden steht das wieder.
Ja, den Turm werden wir in 4 Stunden nicht wieder gebaut kriegen, aber nach 8 Stunden, das kann ich garantieren, steht da eine mobile Antenne, die das Radio wieder aussendet und den Bürgern, denen gerade der Fernsehturm 200 Meter auf den Kopf gefallen ist, sagt, wie es jetzt weitergeht. Also für den Krisenfall und Radio ist und UKW-Radio ist der absolute Backbone für den Krisenfall.
Klar,
den
wir jetzt hoffentlich schon immer, ja.
Nicht mehr erleben werden, aber Corona hat uns ja nochmal gezeigt, wie schnell eine fortgeschrittene Gesellschaft getroffen werden kann. Das ist das, was wir machen und was wir auch aufrechterhalten. Also es ist jetzt nicht nur privates Radio, Dudelfunk, wie die Bösen manchmal sagen, sondern hier geht es auch wirklich um die Versorgung der Bevölkerung mit Informationen, auch wenn es dann mal ein bisschen kritischer wird. Ja, also Stürme, Regenwasser, das sehen wir ja, das wird ja auch nicht weniger gerade. Wenn der Deich nochmal bricht in Hamburg, gab ja mal vor langer Zeit da einen Deichbruch, dann ist das Erste, dass die Bevölkerung mit Informationen versorgt wird. Und ob das IP-Netz dann noch steht, das ist eine große Frage. Und ob die Handys dann noch gehen, die Smartphones, ist die nächste Frage. Aber UKW ist so robust und da erreiche ich jeden mit, weil jeder hat noch irgendwo so ein batteriegetriebenes Radio, was er irgendwie anschmeißen kann und dann vielleicht auch krächzen, aber das hört, was er braucht, nämlich eine Information, was gerade passiert.
Das würdest du also jedem raten, für den Worst Case batteriebetriebenes Radio vorzuhalten?
Das tut die Bundesregierung. Das ist Teil der Maßnahmen, die sie jedem Bürger empfiehlt. Also ich glaube, ein paar Flaschen Wasser und ein batteriegetriebenes UKW-Radio, tatsächlich.
Also auch für den Worst Case haben wir heute viel mitgenommen. Michael, ich denke, damit haben wir zur Geschichte, was ihr gemacht habt und wo es hingeht, wirklich viel Input erhalten. Ich würde jetzt gerne auf den letzten Punkt übergehen. Die Kompetenzen deines Netzwerks, was du vielleicht weitergeben kannst an unsere Community, was die Abkürzungen sind, die du jemandem raten würdest. Du hast mir noch eine Sache mitgegeben, was einem am wenigsten Spaß macht, ist hinten raus am wichtigsten, aber das weiß man da noch nicht. Damit würde ich es gerne einleiten. Was ist sonst noch was du als wichtig empfindest?
Genau, also das, was du gesagt hast, wie gesagt, also wenn ich nicht im Konzern, wo es mir wenig Spaß gemacht hat, zumindest nach hinten raus, viele Dinge gelernt hätte, das war wirklich eine gute Lehrzeit, hätte ich das nicht geschafft, was ich geschafft habe. Ja, also ich meine, wenn man sagt, was sind Erfolgsfaktoren? Erfolgsfaktoren, jeder Mensch hat eigene Erfolgsfaktoren, das kann man nicht pauschalisieren. Also ich tue mich auch schwer mit so Coaches, die sagen, schaut mal, macht das, das und das und dann wird euer Leben besser. Also jeder Mensch hat ja seine unterschiedlichen Veranlagungen. Und ich glaube, das Entscheidende ist, die zu erkennen. Also die eigenen Stärken zu erkennen. Ich habe das tatsächlich erst nach der erfolgreichen Gründung und Durchsetzung der Uplink so richtig meine Stärken verstanden und mich auch damit nochmal auseinandergesetzt. Es ist jetzt nicht der Aufruf, dass man jetzt psychologisch den ganzen Tag um sich selber kreist, das bringt auch nichts. Aber zumindest mal zu überlegen, wo bin ich sehr stark, wo bin ich sehr schwach, auch das rauszufinden, weil das sagt einem ja auch keiner. Und das selber zu erkennen, ist wahnsinnig schwierig. Und dann zu wissen, oh, ist Gründung überhaupt etwas für mich? Weil die Geschichte, die ich jetzt heute erzählt habe, die passiert ja anderen vielleicht ganz anders, wobei ich so oft gehört habe. Also diesen Gang durch diese Wüste,
ja, gewisse Parallelen, dieses Bild, gibt's schon. Ja,
haben mir viele berichtet. Die haben dann auch gelacht. Also das ist das Schöne, dann man ist ja auch auf einmal in einem Kreis von Unternehmern, die hochachtungsvoll mit einem reden, sagen, ah, hast du das gemacht und das und oioioi, und der 30. Ja, so, und dann wissen alle, worüber geredet wird. Also man muss seine eigenen Stärken und Schwächen erkennen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Gibt es was, was du hast ja auch Kinder, gibt es was, was du einem jungen Menschen, sagen wir mal Ende der Schulzeit, raten würdest, wenn er sagt, ich will vielleicht mal mein eigenes Ding machen? Oder wenn er vielleicht vor der Entscheidung steht, Konzernweg oder was Eigenes?
Ja, machen. Natürlich. Also das Schlimmste, was man tun kann, ist, Dinge nicht zu probieren und zu machen. Aber man muss sich über die Konsequenzen bewusst sein. Aber bitte nicht wegen der möglichen Konsequenzen es nicht tun. Also im Grunde, das, was ihr tut, nämlich, und das ist auch das, warum ich heute gerne also den weiten Weg nach Dresden auf mich genommen habe, einfach möglichst viel Input geben von oder Input nehmen von Dritten, aber es nicht wirklich immer eins zu eins auf sich zu beziehen. Also das ist, glaube ich, ein Fehler. Also jetzt zu sagen, ah, da mache ich das genauso wie der und dann bin ich genauso erfolgreich. Das funktioniert nicht. Aber alles mal so ein bisschen sich anhören, überlegen, finde ich mich da wieder, bin ich ein ganz anderer Typ? Und dann überlegen, was kann ich mir zusammennehmen? Also ein Puzzlestücke nehmen und zusammensetzen.
Super. Michael, ich bin mit meinem Interview am Ende. Ich fand das super, dass du uns mal auch die Welt von Radio ein Stück weit erklärt und die Relevanz von Radio erklärt hast. Also das war mir vorher nicht so bewusst. Und natürlich auch danke für den Weg und für das Thema Konzern-Auseinandersetzung, was Eigenes machen und nicht aufgeben, dran zu bleiben, nochmal eine zweite Runde zu drehen. Die letzten Worte gehören wie immer unserem Gast, Michael Radomski von Uplink Network GmbH. Firmengruppe, vielen Dank für den Einblick. Stage is yours.
Was soll ich sagen? Also das, was ich gerade schon gesagt habe, ausprobieren. Also ich würde einem jungen Menschen, auch meinen Töchtern sagen, probiert einfach aus, macht nicht alles einfach mal nur halb. Also man soll sich schon auf etwas konzentrieren, das dann aber richtig. Und wenn es nicht klappt, überlegen, warum hat es nicht geklappt. Jeder Erfolg ist auf einem Riesenhaufen Misserfolg gebaut. Jeder. Und nicht blenden lassen von scheinbar erfolgreichen Menschen, die sagen, naja, ich bin so toll, natürlich musste ich erfolgreich sein. Das sind die allerwenigsten. Jeder hat seine Misserfolge im Leben und die daran wachsen, die werden Erfolg haben.
Danke.
Danke.
Jetzt komme ich halt zurück. Das war sie, unsere heutige Folge vom Level Up Talks Podcast. Danke fürs Reinschalten. Und wenn du mehr über uns und unsere Veranstaltungen erfahren möchtest, besuch uns gerne auf unserer Homepage www.duhastpotenzial.de.